Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde, ganz besonders unsere Ehrengäste Armando mit Frau und Tochter, gleich zu dritt heute, wunderbar. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir auch heute Nachmittag und heute Vormittag hier sein dürfen, den ganzen Tag, und dass du mitten unter uns bist, Herr. Wir wollen von dir hören heute Morgen. Du hast uns wichtige Dinge zu sagen. Sei du bei den Einzelnen, die vielleicht noch unterwegs sind auf dem Weg hierher. Segne jeden, der gekommen ist, und auch die, die heute aus Gesundheitsgründen nicht kommen konnten oder die noch auf dem Weg sind. Lass uns offene Ohren und offene Herzen haben, damit wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, heute steht der Gottesdienst der ganze Tag unter dem Thema Prophetie. Das habt ihr schon mitgekriegt. Aber was ist das eigentlich, Prophetie? Ein Prophet sagt die Zukunft voraus? Wir denken jedenfalls heute viele, wenn sie Prophetie hören. Prophetie finden viele außerdem schwierig. Die Prophetie im Alten Testament gilt als kompliziert und praxisfern. Prophetie im Neuen Testament ist dagegen ein heißes Eisen. Was ist eigentlich Prophetie? Ist die Voraussage der Zukunft wirklich das Hauptmerkmal von Prophetie? Und was ist eigentlich von Prophetie zu halten, die im Neuen Testament erwähnt wird? Es lohnt sich, einen Blick auf die biblischen Propheten und auf das, was sie als Prophetie verkünden. Und das ist wichtig, dass wir einen Propheten finden, der ein Prophet ist und nicht einen, der sich für einen Prophet hält. Die Prophetie im Alten Testament, Propheten sind Fürsprecher. Nach dem griechischen Ausdruck Prophetes, auf den das deutsche Wort Prophet zurückgeht, ist ein Prophet jemand, der für einen anderen spricht oder vor einem anderen eine Botschaft ausruft. Ähnlich betont der viel ältere hebräische Ausdruck, dass der Prophet ein Berufener oder Ausgerufener ist. Und damit habe ich genug gesagt. Ich hoffe, ich habe dir nichts weggenommen. Und sage an dieser Stelle Amen. Wir singen noch zwei Lieder und dann bist du dran, Armando.
Gesamte Vorstand der Gemeinde, Propheten einzuladen, ist immer eine Herausforderung. Aber ich kann euch trösten, auch Propheten wissen nicht, wie so ein Tag verläuft. Sondern sie lassen sich führen und leiten durch den Heiligen Geist. Wir leben in einem aufgeklärten Internetzeitalter, nenne ich das mal. Wer heute irgendeine Thematik anklicken will, findet 1000 Meinungen zur Prophetie. Aber die Vielfalt bedeutet nicht, dass wir besser sehen und klarer wissen. Nicht wenige sind unterwegs, und ich bin da sehr streng und sehr klar, die von sich sagen, sie seien im Prophetischen prophetisch oder sie seien berufen, prophetisch zu sein. Das meiste davon kannst du beiseite legen. Ich glaube an eine Prüfung durch den Heiligen Geist. Mir ist es so gegeben, weniger die Art und Weise, wie jemand auftritt, wie er sich formuliert, sondern ich spüre im Geist mit, ist das, was gesagt wird, prophetisch aus dem Herzen Gottes oder ist das bestenfalls gut gemeinte Proklamation, aber hat nichts in Übereinstimmung mit Gottes Wort und seinem Reden zu tun. Wir lesen das aus dem Wort Gottes. Ich will versuchen, soweit es mir möglich ist, heute in diese Thematik zu gehen, in der Prophetie. In der Vielfalt ist sie wesentlich mehr, als man heute vermitteln kann. Nicht, weil ich nicht mehr vermitteln kann, sondern weil die Zeit einfach uns eingrenzt. Und ich will hineingehen, Rolf hat schon einige Worte vorweggenommen und ich freue mich über diese Übereinstimmung. Aber deswegen bin ich auch hier, weil wir so übereinstimmen mit dem Prophetischen. Ich möchte einfach mal hineingehen, weil der Rolf das auch zum ausgesprochen hat. Viele stellen sich vor, prophetische Leute, Menschen, Berufene sind welche, die kommen oder gehen in der beständigen Offenbarung. Es soll ja Menschen geben, ihr gehört nicht dazu, ich sehe es ja, ihr seid ja hier, die besuchen einen prophetischen Dienst und Gottesdienst nicht, weil sie Befürchtung haben, es könnte jemand auf sie zukommen, der dann auch wirklich prophetisch gesalbt ist und plötzlich alles sozusagen dich entblößen. Und alles, was du schon nach Golgatha gebracht hast, zählt Gott natürlich dann nochmal auf und wo dich zusammenreißen muss und so weiter. Sie haben ein völlig falsches Bild von Prophetie. Prophetie ist erbauen, ermutigen und trösten. Sie ist nicht etwas, dir voraussagen Und jetzt kommen wir auf den Punkt, was ist denn Prophetie, was beinhaltet Prophetie? Und da ist durchaus das Wort Gottes, auch aus dem Alten Testament, um das Gehen der Propheten, sage ich immer, durch Gott. Sie können dir aus Vergangenes Dinge klar machen, vielleicht auch ein Stück weit, dass du mit der Vergangenheit, wie ich es immer so nenne, deinen Frieden machen kannst und abschließen kannst. Sie können dich in dem Augenblick deines Zustandes abholen, indem du sozusagen in etwas drinnen steckst und sagst, ich wünschte mir zu dieser Situation oder wie auch immer geartet du unterwegs bist, ich wünsche mir ein Wort des Herrn oder einen Trost oder was. Und er kommt hinein und spricht. Aber Prophetie bedeutet auch, dass Gott Dinge in die Zukunft ankündigen kann. Aber so ist es nun mal in Prophetie. Prophetie gibt dir nicht im Detail Anordnung. Wir sind jetzt auf einen wichtigen Punkt. Es gibt leider Gottes, muss ich sagen, Leute, die zumindest die Behauptung seien, sie seien prophetisch, aber wenn ich denn durch das Wort es prüfe, stelle ich vor, die Vorgehensweise oder Handlungsweise treffe ich nicht mit dem Wort Gottes. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Auftrag der Propheten im Alten Testament. Es gab keine andere Verbindung zwischen Gott und den Menschen als durch seine Propheten. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Und wir müssen Gott zunächst vertrauen, dass er uns in rechter Weise führt. Ich sage mal auch mit dem Wort, vielleicht können wir nicht so theologisieren, aber wir werden durch das Wort auch ermutigt, getröstet und gestärkt. An erster Stelle steht das Wort und der Heilige Geist. Propheten der Zeit im Neuen Testament sind nicht dazu da, für dich Entscheidungen zu treffen und Verantwortung abzunehmen. Sie sind bestenfalls für dich da, etwas aus der Sicht Gottes in dem Augenblick in dein Leben hineinzureden. Und die Verantwortung obliegt dann nicht bei den Propheten, was daraus wird und wie du damit umgehst, sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist ganz wichtig. Ich habe letztens einen Disput geführt. Manchmal zuckt es mich doch, das schreibe ich auf Facebook. Da wurde eine Prophetin angekündigt, oder in irgendeiner Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Und ich gehe auf ihre Website und denke ich mir, bist du hier bei einer Esoterikerin gelandet? Allein die Aufmachung sagt mir, gibt mir schon eine Botschaft. Und dann steht unter anderem da, also wenn man etwas wissen will, in einer Entscheidungsfindung ist, von dem man nicht weiß, was mache ich hier immer am besten, da kannst du sie also anschreiben, anrufen per E-Mail und so weiter. Vorkasse über PayPal 60 Euro auf 45 Minuten, dann kriegst du deine Entscheidungshilfe. Da habe ich gesagt, wie könnt ihr das verantworten, Pastoren? Da kriegt ihr aber einen Schiedsstrom, glaubt mir das. Das steht nicht in der Bibel. Es steht nirgendwo im Neuen Testament. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zurechtkommen wollt und sollt, dann fragt den Propheten, der am nächsten erreichbar ist. Steht da nicht. Sondern ich sage, vertraut auf Gott. Vertraut auf die Leitung des Heiligen Geistes. Und vielleicht bist du hier und da unterwegs und sagst, Mensch, ich mache immer mal wieder Fehler und Dummheit. Da sage ich dir, für Gott ist es kein Problem. Da ein allwissender Gott ist, sind deine Dummheit und Fehler gleich in deinem Leben einkalkuliert. Und vielleicht sagst du dir manchmal, hätte ich bloß im Rückblick nochmal gesehen, die Zeit nochmal mich zurückzuversetzen, dann würde ich diese Anfeindungen nicht mehr tun. Dann hättest du nicht die Fehler gemacht, über die du immer noch unnötigerweise Gedanken machst, dann hättest du andere Fehler gemacht. Wir machen Fehler. Aber Gott ist groß. Und Gott ist gnädig. Und Gott kalkuliert deine Fehler und dein Versagen mit ein. Viele Christen sind entmutigt, erschöpft. Sie sehen nicht Christus. Und die Kraft, die aus ihm kommt, sondern sie sehen, da ist noch ein Problemchen, da ist noch ein Problemchen. Und ihr werdet merken, wenn ich morgen früh auch predige, meine Predigten sind immer nicht die, es reicht noch nicht ganz, streng nicht mehr an. Und du hast ein Problem, weil du ein Problem für Gott bist und weil du nicht dies und jenes vollziehst. Ich stehe heute Morgen nicht hier, weil ich gewusst habe, wie man richtig Glauben praktiziert oder wie man richtig betet oder von mir aus fastet oder irgendwelche Dinge, irgendwelche Werke tut, sondern ich stehe hier aus der Gnade Gottes. Und nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Gnade. Und ich bin ein Prediger der Gnade und der Vergebung und das Aufrichten durch Gott. Das sind meine Botschaften und so bin ich auch in der Prophetie unterwegs. Es ist mir gegeben, Menschen einfach zu dienen. Nicht um ihnen zu sagen, was sie tun und zu lassen haben, sondern einfach zu sagen, Gott nimmt dich ab, holt dich ab. Gott erkennt deine Situation und Gott weiß, mit dir umzugehen. Ich möchte etwas über den möglichen Ablauf des heutigen Tages sagen. Ich komme einfach so in jede Versammlung hinein, welche Form und Art die sie auch hat. Ich gehe überall hin. Nicht zu diskutieren und disputieren, sondern um die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe, weiterzubringen. Und ob es für dich annehmbar ist, brauchbar, nutzbar, entscheidest du nicht ich. Sondern ich gebe das wieder, was ich aus dem Herzen empfinde, durch die Führung des Heiligen Geistes zu geben. Und es ist mir gegeben, einfach mit während der Versammlung, oder ist egal, welcher Rahmen das ist, Ich habe es auch mal bei der Hochzeit schon gehabt. Die Hochzeitstorte war noch nicht angeschnitten. Da sage ich zu jemandem mir gegenüber sitzend, ich sage, ich bin Christ und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo du stehst und wer du bist. Mach nichts, aber ich habe etwas vom Herrn, ich möchte dir was sagen. Gott kennt kein Ansehen der Person, auch nicht bei einer Prophetie. Es gibt eine Persönlichkeit, ich sage keinen Namen, aber wer sich ein bisschen in der Szene auskennt, der weiß es. Die sagt, du kriegst erst eine Prophetie, wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst. Halbes Jahr ununterbrochen die Gemeinde besucht hast. Du musst getauft sein. Und so weiter. Der Pastor muss bescheinigen, dass du treu bist. Und dann gibt Gott dir erst eine Prophetie. Ich habe mit anderen darüber gesprochen. Seine Theologie ist, wenn man ein Haus baut, dann legt man das Fundament und die Mauer und zuletzt kommen die Möbel rein. Und er sagt, die Prophetie ist die Möbel. Und du fängst ja nicht mit den Möbel an, auf dem Grundstück zu stellen und dann baust du das Haus runter. Und er sagt, wo steht das in der Bibel? Die wollen alle bibelgemäß sein, dann muss ich sagen, gut, dann müssen wir es an der Schrift. Nicht wie wir das gerne hätten, wie wir das gerne fantasieren und vorstellen, sondern wir müssen sagen, wie zeigt uns die Schrift das? Und der beste Prophet, ich komme noch zu dem fünffälligen Dienst, der beste im fünffälligen Dienst, ich sage mal der unfehlbarste, war Jesus. Keiner. Keiner. Nur Jesus war vollkommen in der Ausübung des fünffälligen Dienstes. Das heißt, ich nehme ihn mir als Vorbild, Maßstab wäre vermessen. Also Jesus kommen wir nicht ran. Sonst war es ein bisschen so Platz gesagt. Aber ein Vorbild. Wie ist Jesus mit der prophetischen Offenbarung, die er hatte, weil er ja Gott gleichzeitig Mensch und Gott war, der war ja nichts verborgen, aber dennoch war er vom Vater abhängig, also um die Dinge mal bei seiner Zeit. Und er ging prophetisch. Aber wie hat er mit dieser Prophetie gearbeitet? Wie hat er den Menschen begegnet? In welcher Art ist er gekommen? Wenn er ihnen prophetisch wurde, das ist unser Vorbild. Das ist auch unser biblischer Auftrag. Und so sehe ich Prophetie. Und jetzt möchte ich gleich reingehen, ist das Wort Gottes. Und deswegen, das geht auch bei Rolf, weiß ich sehr, dass es sehr ausgeprägt ist, nenne ich das positiv. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 heißt es, hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinkomme. Das ist das, was euer Aufgabe heute ist. Aber ich vertraue dem Heiligen Geist. Das ist nicht einfach dahergesagt, sondern ich verstehe das. Ich glaube nicht die Art und Weise, wie jemand einen Vortrag hält und wie theologisiert gut das sich anhört, sondern der Heilige Geist bestätigt das Gesagte in den Herzen der Menschen. Das kannst du durch Worte nicht erzeugen. Auch nicht durch Grafik. Wie ihr seht, ich bin hier neben Grafik. Ich mache das alles nicht. Ich habe hier mal nur die Bibeltexte. Hier sind keine ausgearbeiteten Manuskripte. Was ich rede, kommt aus der Spontanität der Salbung heraus und nicht aus irgendeinen vorgefertigten Texten. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist der Beste ist, der dir sagen kann in meinem Innern, was ich jetzt höre, ist annehmbar, ist brauchbar und wenn Gott Gnade schenkt, sogar noch nutzbar für dein Leben. Und jetzt heißt es, sie forschten in der Schrift. Und es heißt in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben zu kämpfen. Und wenn man einen Kampf hat, muss man ausgerüstet sein. Und die Gemeinde Jesu wird durch Gott ausgerüstet im fünffältigen Dienst. Wenn sie den fünffältigen Dienst nicht lebendig hat oder aus irgendeiner Besorgnis heraus sagt, oh, was ist da schon alles schief gelaufen? Was ist schon alles prophezeit worden für Gemeinden, für Personen, für Bewegungen? Alalalala. Kenne ich alles. Alter Hut. Ich kann auch eine Antwort darauf geben. Ich kann dir eine Antwort darauf geben, warum die Dinge nach einer Prophetie ganz anders entstehen, als es aus der Prophetie zu verstehen war. Das will ich dir sagen. Weil die Bibel mir das sagt. Weil das Wort Gottes es mir sagt. Du musst folgendermaßen verstehen. Gott redet prophetisch, weil er ein Gott der Liebe ist und das Beste für den Einzelnen und für eine Bewegung, für eine Nation möchte. Das ist Gottes Wesen. Wie aus seinem Wort heraus. Sein Wort redet zu den Menschen. Nur wenn ich jetzt nicht in die Theologie gehe, wie weit brauchen wir Gottes Zutun, damit wir zu Christus kommen, das ist eine andere Sache, das ist nicht mein Thema heute. Das heißt, Gott redet durch sein Wort und sein Wort fällt auf, wie sag ich mal, auf annehmbaren Boden und Gott und du, sag ich mal, arbeitest damit und gehst damit. Aber Gott bietet durch sein Wort sich an. Glaubt mir, folgt mir, dann werdet ihr das und das haben. Das kannst du machen, kannst aber auch sein lassen. Und es kommt Folgen. Und so ist das mit der Prophetie. Eine Prophetie, ich sage es mal nicht, die biblische Prophetie. Nicht das, was wir aus der biblischen Prophetie schon in der Erfüllung gesehen haben, mit Jesus und dieser Ankündigung. Dann dessen, was die Prophetie in der Erfüllung ist und was sich noch vollständig erfüllen wird. Das ist das geschriebene Wort Gottes. Das ist unumstößlich. Da kannst du rühren, was du willst. Das wird so kommen, wie Gott es niedergeschrieben hat. Und dann kommen wir in den Bereich, und das haben wir selbst im Alten Testament, im Bereich des gesprochenen prophetischen Wortes. Erstlich im Bereich des Möglichen, aber nicht im Bereich des Unausweichlichen. Wenn Gott prophetisch redet, dann bietet er den Menschen, durch die Prophetie macht er ihnen ein Angebot. Und dann liegt das an den Empfängerinnen, Empfängern und Gemeinden und Bewegungen. Wir haben eine Vielfältigkeit in der Prophetie. Damit anzufangen zu arbeiten in Verbindung mit Gott zu erfüllenden Prophetie. Und ich komme jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt. Ich bin mal gefragt worden, Armando, warum steht auf deiner Website keine Prophetie für Deutschland? Da habe ich zurückgefragt, wer ist Deutschland? Wer? Ist das der jetzige Kanzler? Der zukünftige Wollende? Wer ist das? Wer ist Deutschland? Wenn ich in die Bibel schaue, ich nehme jetzt das Alte Testament ganz bewusst, dann richtet sich das Wort Gottes durch seine Propheten an ein Volk, und die wussten, ja, wir sind gemeiner. Klar, der spricht uns an, Gott. Oder der König und so weiter. Oder die Persönlichkeiten, wie es geht. Prophetie braucht einen direkten Empfänger. Jemand, der sagen kann, ja, ich bin es, der von Gott herausgefordert wird. Aber Deutschland ist keine Herausforderung. Wer ist das? Prophetie muss arbeiten. Oder ich will es anders formulieren, derjenige, der weiß, ich bin von einer Prophetie mitgenommen, angesprochen, muss doch die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Muss doch wissen, ich bin doch gemeint. Kann ich irgendwas da in den Raum stellen? Deswegen sind diese ganzen alles Flachdinger. Das ist alles gut gemeint. Ich will mal sagen, von mir aus auch, wenn ich ganz hypergeistig, wie gesagt, ein geistlicher Ausspruch, geistlicher Wunsch, geistlicher Traum, geistliche Gedanken können Sie machen. Aber es sind keine Prophetie für Europa, für USA. So ein Quatsch. Ich sehe nicht, wo jemand sagen kann, Deutschland, ich bin der Gemeinde, wer was? Das kann ich best aus dem Herzen. Und das ist die Gefahr im Prophetischen. Da muss man sehr scharf unterscheiden zwischen dem, was, ich sag mal, auch ein eigener Wunsch des Herzens ausprägt, was man denn als Reden Gottes nimmt und reinposaunt. Die große Gefahr. Ich möchte noch einen Punkt, bevor ich hier gleich weitergehe, den habe ich noch nicht zu Ende geführt. Ich sage es doch eben anfänglich schon. Es ist mir einfach gegeben, welche Art der Versammlung das auch immer ist oder welche Gemeinschaft, spielt keine Rolle. Während ich sozusagen referiere, bekomme ich einen Impuls des Heiligen Geistes, auf Personen zuzugehen, um ihnen ein Wort zu geben. Die Person kann immer noch Nein sagen. Ich sage auch seelsorgerlich, meine Art ist ein seelsorgerliches Gehen. Niemand wird... Und da gibt es auch Bedenkenträger. Wir haben mehr Bedenkenträger als Fackelträger, sage ich immer. Alle beten, der Heilige Geist soll wirken. Alle wollen Erweckung. Ja. Die haben sich aber noch nie mit befasst, was Erweckung dann bedeuten würde. Das ist vorbei mit Gemütlichkeit. Da kommt Gott voll rein. Vielleicht kommt es auch nicht so, wie manche sich das wünschen, weil die da nicht mit umgehen würden. So ist meine Sicht. Und dann bekomme ich einen Impuls, zu jemandem zu gehen. Und dabei ist es unabhängig, wie aufmerksam du mir erscheinst. Oder wie vornehm du gekleidet bist. Oder ob du diskret mit einem 50-Euro-Schein kriegst, dass nichts wird mich dazu bringen, zu dir zu kommen. Aber ich komme. Wenn der Geist mich führt, und dann frage ich, ist das, was du hören möchtest, möchtest du es hören? Du kannst immer noch Nein sagen. Und ich weiß um seelsorgerliche Gedanken oder Aussagen. Ja, man kann doch nicht in einem öffentlichen Rahmen, in einem öffentlichen Raum, jemanden sozusagen bloßstellen. Ich sage dir Folgendes, ich bin seit 30 Jahren prophetisch unterwegs. Es ist noch nie jemand in einer Versammlung öffentlich bloßgestellt worden, dass der sich gedacht hat, möge sich der Boden unter mir öffnen, ich verschwinde. Wie peinlich ist die Situation? Gott führt niemand in Peinlichkeiten. Sondern weißt du, was ich sage? Wenn Menschen mitbekommen, wie Gott gegenwärtig ist und redet, dann können sie damit rechnen, auch er ist mit ihnen und weiß um sie und versteht sie. Ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, ich hätte gerne auch ein öffentliches Wort gehabt. Ich sage, wenn der Geist mich nicht leidet, komme ich nicht. Mich kann man auch nicht abfragen. Ich sage das auch in diesen Tagen wieder. Er kann niemand kommen und sagen, ich habe den Eindruck, ich meinte, du solltest und frag doch mal. Ich sage immer umgekehrt. Gott leitet und führt die Propheten. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Alten Testament, wo die Propheten auch dazu da waren, das Volk und die Könige, wir kennen das alles zusammen und so, wie die alle da waren, zu fragen, was ist denn mit Gottes Absicht mit seinem Volk und was sollen wir tun? Das ist so damals gewesen. Aber das ist nicht das Heutige. Ich sage immer nicht, du kommst nicht zu einem Propheten, sondern der Prophet kommt zu dir. Wir sind kein Abfrageautomat. Das ist nicht biblisch. Und wir sind auch so von Gott her, sag ich mal so, geführt, gestaltet und in einer Absicht, dass wir Entscheidungen treffen sollen. In der Verantwortung vor Gott, vor seinem Wort und vor den Menschen. So sind wir die Bilder Gottes. Und das andere sage ich immer, das nochmal hinzukommen, von mir aus das Sahnehäubchen oder was du auch mal sagen willst, das ist dann das prophetische Wort. Und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, ich springe immer ein bisschen, das ist bekanntermaßen bei mir. Warum erfüllen sich prophetische Worte nicht? Obwohl jeder Anwesende hätte sagen können, das muss einfach der Herr gewesen sein. Das will ich dir sagen. Wenn Gott redet, dann redet er aus Liebe, wohlwissend, weil er Gott ist, allwissend, das wissen wir nicht, dass das, was er, ich sag mal, prophetisch anbietet, wird denen, die die Empfänger sind, sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht verfolgen zur Erfüllung der Prophetie. Aber dennoch redet Gott. Weil er Gott ist. Und wisst ihr, weil wir nicht Gott sind, wir sind vielleicht manchmal Teilhaber von Versammlungen oder wir lesen was von einem prophetischen Wort. Ich sage das immer so unter Vorbehalt, ja, aber ich lese mal so in den Raum. Und wir denken, das kann doch gar nicht sein. Die Fortentwicklung derjenigen, die die Adressaten sind, machen ein ganz anderes Bild und Entwicklung, als wir das sehen. Dann sage ich dir Folgendes, weil wir nicht Gott sind, wissen wir nicht, was geschieht zwischen dem Sprechen der Prophetie und der Entwicklung der Person oder der Gemeinde auch, ja, und Bewegungen in ihrem fortlaufenden Sein. Und ich will das auch, es ist eigentlich nicht das Thema, falsche Propheten, aber ich will das euch folgendesmaßen sagen. Ich bringe das mal hier rein, um das euch so deutlich zu machen, was ich sagen will, weil ich die Problematik kenne. Viele Gemeinden und Bewegungen, die Mehrzahl ist es, ich bin Pfingstler und ich sehe Center hier. Ich bin Pfingstler schon von im Lebensalter von 7, wo hatte sich meine Mutter bekehrt. Und dann war ich schon lange in Husum aufgewachsen, in der Pfingstgemeinde und bin da schon volle Elle mit. Also ich bin durch und durch vertraut mit den Gaben des Heiligen Geistes. Ich weiß, frage mich heute noch, weil ich das bewusster habe, so im Nachhinein, wo ich damit seit 30 Jahren auch lehrmäßig unterwegs bin, warum wurde über Prophetie nicht so gelehrt und gepredigt? Kann man auch gut predigen, ich werde morgen drüber predigen. Warum wurde das so wenig getan? Schon ein großes Fragezeichen habe ich. Weil die wenigsten die Notwendigkeit von Prophetie erkennen oder sprichwörtlich die Salbung nicht haben, das zu erkennen. Und deswegen kann es auch passieren, ich sage immer, ohne eine fundamentierte, gesunde Lehre laufen die Dinge nicht richtig oder werden nicht richtig verstanden. Viele sagen mir, ich kann es ja nur reflektieren, was Pastoren, Älteste und Gemeindeleiter und dergleichen mir im Nachhinein gesagt haben. Einmal nur, seit du da warst, haben wir ein richtiges Verständnis von Prophetie. Ich hatte Schwierigkeiten in der Gemeinde, die wollten und wir führen uns da aber auch ein bisschen durcheinander und sagt, und was passiert uns da nachher? Und nachher sagen, deine Lehre gilt als exzellent. Warum? Weil ich das ganze Wort nehme und die ganze Breite des Wortes, weil es mir wichtig ist, nicht in eigener Sache zu werben. Das wäre ja Blödsinn. Sondern für die Sache der Prophetie stehe ich ein. Weil ich ein Riesendefizit sehe. Ein Defizit in der Vorstellung, wie Prophetie echt wie auszusehen hat, damit sie echt ist. Mit Vorstellung. Nur dann ist Prophetie eine Prophetie, wenn das und das und das und das zusammenkommt. So. Oder wenn das und das als Folge ist. Oder wenn das und das in der Weise gesprochen wird. Ich werfe das alles mal so in den Raum. Manche sagen und behaupten, ich sage auf gewissen kirchlichen Kreisen, man sagt zum Beispiel nicht, der Herr spricht. Das würde nur den Propheten im Alten Testament vorbehalten. Das wäre, da nehme man sich eine Autorität, die so, sozusagen eigentlich zusteht. Da sage ich, das ist doch alles Banane. Ob nun einer sagt, ich meine, ich könnte denken, ich empfinde, ich bin mir nicht sicher, aber ich sage mal was. Oder ob einer sagt, der Herr sagt. Das kann er so einleiten. Aber weißt du, dadurch, dass jemand wie einleitet, bestätigt das nicht das Wort der Prophetie oder schwächt es nicht? Es kommt nicht darauf an, wie jemand ein Wort einleitet, eine Prophetie sozusagen vorankündigt, sondern es kommt auf den Inhalt der Prophetie drauf an. Und es kommt auch darauf an, zu prüfen und zu sehen, ist das im Kontext des Wortes Gottes nachvollziehbar und kann es mit der Bibel in Übereinstimmung gebracht werden? Und der beste Reaktion ist immer der, sage ich, die eine Prophetie empfangen. Es gibt Menschen, die zeitlang später zu mir aus anderen Gründen ansprechen und sagen, ich habe eine Prophetie bekommen, aber die Dinge laufen im Moment nicht. Komme ich auch zu. Also eine Prophetie heute gebracht und morgen fertig gemacht, das kannst du vergessen. Das passt nur in den seltensten Fällen. Zeitfenster, Propheten, die Zeitfenster geben, da kann ich sagen immer, oh, brandgefährlich. Ich habe darauf aber auf alles eine Antwort, nicht weil ich mir das irgendwie mal zurechtgelegt habe oder durch Dritte weggelesen habe, sondern ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin reingekommen in das Prophetische, ich habe es mir nicht gesucht. Ich weiß um Vorgaben, Vorgehensweisen. Kann man machen? Kann man machen. Wie heile ich wie Jesus? Wie werde ich ein Prophet? Wie mache ich dies, wie mache ich jenes, wie mache ich solches? Sozusagen, ich komme mit nichts und am Ende werde ich nur rausgeschickt mit, was weiß ich, für Befähigkeiten. Kann man machen? Ich halte davon nichts. Ich habe einen Gabentest gemacht, das war vor meiner prophetischen Berufung. Da bekam ich bei Prophetie 0 Punkte. Die Marterdienste bekam ich. Gastfreundschaft, ist auch gut. Ich sage mal, auch in einem Gottesdienst, wo alle die Hände heben, braucht es Hände, die Brötchen schmieren. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das alles zusammen. Martha und Maria, das ist Gott. Es gibt Dienste, da stehe ich zu, die einen gewissen Öffentlichkeitspodiums oder Bühnenraum haben. Die wirken nicht mehr. Nein, wir brauchen alle Dienste. Nur in einem Miteinander, ich komme gleich dazu, nur in einem Miteinander der einzelnen Berufungen wird Gemeinde Jesu erfolgreich gebaut. Und wisst ihr, warum Gemeinde Jesu auch in diesem Lande, trotz aller Wünsche, ich höre die Proklamation auch in Schleswig-Holstein, mir schlackert die Ohren. Ich kann das nachvollziehen. Aber es ist nicht von Gott her. Du kannst Dinge proklamieren, du kannst Dinge annehmen, du kannst machen. Du kannst rödeln, wie du willst. Wenn Gott nicht sagt, du sollst in meinem Auftrag rödeln und arbeiten, kommt keine Frucht hervor. Und dann möchte ich auf diesen Punkt kommen, um es jetzt nochmal zurückzuführen. Warum kommen Dinge nicht zustande, obwohl Gott geredet hat? In Jeremia 18 heißt es ab Vers 7, einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören will. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert, hör zu, und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Gott sagt nichts anderes, ich bin Gott. Wer sind wir mit Gott, dass wir mit ihm diskutieren wollen? Und sagen, also das passt uns nicht und das kommt schlecht rüber und die Leute verstehen das nicht, die kommen vom Glauben fallen, ja, oder was? Wer bin ich denn, dass ich mit Gott diskutiere? Er sagt, ich bin Gott. Ich alles, ne? Und ich entscheide, weil ich Gott bin. Und er sagt, ich behalte mir vor, etwas anzukündigen. Ich sage auch Neutestament nicht prophetisch. Aber weil das Volk oder die Person eine Veränderung vornimmt, die quasi dann nicht mehr mit der Prophetie harmonisiert, dann trifft das nicht ein. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen oder fest einpflanzen will. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen habe. Das ist die Situation. Gott sagt, ich rede und kündige an. Und dann gibt es eine Folge der Reaktion, die entweder mit meinem Reden übereinkommt oder nicht. Und das sehen wir oft nicht. Und ich sage auch an dieser Stelle, nicht weil ich mich hier verteidigen muss, manche missinterpretieren meine Äußerungen. Ich kann ja auch hier locker immer vom Hocker her kommen und sagen, ja, kaum gesagt, kaum gesehen, kaum geredet und schon war es irgendwie da. Also immer nur noch so was, dass ich dann die Balance der Positiv. Nein, ich sage, wie die Dinge sind. Und Gott redet. Und jetzt bleibt es an Gemeinden, Bewegungen, Einzelpersonen in Verbindung mit Gott, mit dem Wort zu handeln. Aber jetzt kommt mein Punkt. Ich habe mal einen jungen Mann vor ja, vor 20 Jahren bestimmt schon her, der Gemeinde in Hamburg gedient. Und in den 500 sage ich, du da vorne, du bist gemein. Er steht auf, keiner hat ihn angefasst, habe ihm das Wort gegeben, ich dachte, die ganze Reihe kippt gleich mit ihm um. So kam die Kraft Gottes auf ihn. Und irgendwann später sprach ich mit seiner Ex-Verlobten, sie sagt, er ist nicht beim Herrn. Die Prophetie ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Ich sage, Gemach, entspann dich. Jeder hat gesehen, Gott redet ihn, spricht ihn an, er war berührt. Aber jetzt gibt es ein Problem für viele Theologen, für viele Gebildete. Ich sage es so, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich komme nicht, um für mich zu werben oder mir eingeladen zu werden. Ich sage, wie ich das erzähle. Das hat manche nicht geschmeckt, bin auch bei anderen ausgeladen worden, weil sie meine Rede nicht konnten, weil ich zu klar bin, zu dreckbar. So, ich sage, hör mal zu. In dem Moment, wo er angesprochen wurde, hat jeder erkennen können, auch er selber gespürt, Gott hat meint. Jetzt hat er eine Entscheidung getroffen. Das heißt aber nicht, dass er nicht, ich sage es mal mit Umwegen, ja, wie er denn sein Leben führt, dort wieder hinkommt. Ich war da in der Gemeinde gewesen, habe ich auch nicht wieder eingeladen. Da war ich am Anfang meines Dienstes. Wie geht es da so, wie Reinhard Bonk erstmal sagte? Anfänglich ist es mal gelungen, ihn von der Bühne zu holen durch eine Autoritätsperson. Ich sagte, heute will ich mir das gefallen lassen. Heute bin ich bereit, heute bin ich weiter. Damals war ich noch nicht so weit. Da bin ich eingeladen in der Gemeinde und dann gab es so ein Vorprogramm da mit Signor oder so ein bisschen. Und wie ich dann so meiner Spontanität ist, ich sage, ich empfinde hier ein Wort für den Bruder da. Ich fange an, mache immer die Augen zu, also, weil ich mich nicht irritiert ablecken lassen will von der Art, wie jemand äußerlich reagieren kann auf ein Wort. Und dann merke ich schon so, so ein bisschen ein gewisses Raunen aus der Gruppe heraus, von der Lobpreisgruppe, Pastor und so weiter. Und dann schließlich, er macht die Augen auf und dann sehe ich schon ein blankes Entsetzen in den Gesichtern der Geschwister. Und die gehen alle so betroffen raus, sagt der Pastor zu mir, muss ich sagen, hat er die Hätten, jetzt hat er gut gemacht. Sag mal, dieser Bruder ist aus, ich weiß nicht, die Details hin, aus den und den Gründen, aus dem Vorstand genommen worden und so weiter. Und egal, was du zu ihm sagst, egal, was du gesagt hast, egal, wie wir es betrachten, das haut alles nicht hin. Aber sagte, wir machen alle mal Fehler. Geh mal in den Gottesdienst, da war dein Mutti, gleich am Anfang, eine gute Mutti sozusagen. Geh mal rein, mach mal deinen Dienst. Da habe ich gedacht, so, dann sehe ich während des Gottesdienstes, wie der Pastor mit dem Bruder den Saal verlässt und später beim Verabschieden, da sagt er zu mir, Armando, der Bruder hat gesagt, ein englischer Prophet hat ihm schon mal das Gleiche gesagt. Und damals war ich zu jung in der Erkenntnis, nicht Lebensalter, aber von jetzt hier, vom Worte her zu betrachten. Heute würde ich Ihnen eine Antwort geben. Und die Antwort würde folgendermaßen lauten. Dadurch, dass der Bruder in einem Ist-Zustand ist, der offensichtlich der Prophetie widerspricht, heißt es nicht, dass Gott ihm, wenn wir so Gott einrechnen, ja, dass Gott ihm am Ende wieder dort führen kann, mit dem ja so, wir wissen ja, Gott gerade krumme Wege, hört sich alles immer gut an, aber sonst sind wir da ein bisschen kritisch mit. Und wer sagte nicht, dass Gott ihn wieder zurückführt und in die Übereinstimmung mit der Prophetie bringt? Versteht ihr? Und das ist für viele, viele ein Problem. Ich war noch mal im Hauskreis gewesen, da schrieb er mir dann anschließend eine ausführliche E-Mail, der Bruder. Da haben sie eine, ich sag's mal, Problemschwester dort im Kreis. Ich frage ja vorher nicht, auf wen ich da treffe. Ich frage grundsätzlich nicht, ob jemand getauft ist, ob er überhaupt glaubt. Steht nicht in der Bibel? Steht da nicht! Ich kann die Bibelstellen bringen, wo die Leute sich bekennen. Ich habe Moslems gedient. Da war baff, ich sag, bei dir zu Hause sieht das so aus. Leider. Hat ich jemanden mitgebracht in einen Christenberuf? Ich sage, hier ein Wort für dich. Da steht die Kellnerin und wartet mal eine Bestellung auf sich. Ich sage, entschuldigen Sie, darf ich mal unterbrechen? Ich möchte mich an Sie wenden, ich habe ein Wort für Sie. Gott hat damit kein Problem. Prophetisches Wort zu empfangen bedarf keine Voraussetzung. Manche glauben, ich habe die Woche nicht gut, ich sage mal, subjektiv gesehen, von Gott sagt, wo ist das Problem? Aber wir Christen haben ja manchmal so ein falsches, schiefes Gottesbild. Und subjektiv sich nicht vernünftig verhalten, ja, da kriege ich auch kein Wort. Und ich weiß, und da muss ich nämlich noch mal bitten, Abbitte leiten und vors Kreuz gehen. Steht nicht in der Bibel. Prophetie ist jederzeit für alle offen. Ich habe jetzt einen Besuch machen dürfen, hier in Norderstedt, bei so einer Gruppe von Unternehmern. Und der sagt, du wirst dich nicht mehr erinnern. Ich habe hier meinen Sohn, der war seinerzeit nicht bekehrt. Da habe ich gesagt, komm mal mit nach Schneverding. Naja, und dann ist er noch mitgekommen. Sagt er, du wusstest ja von nichts. Und dann bist du auf ihn zugekommen und hast ihm ein prophetisches Wort gegeben. Jetzt danach hat er sich bekehrt, getauft und jetzt bin ich in der Bibelschule. Das ist Gott. Ich frage mich, warum nicht? Weil er sich Gottes Wesen entspricht. Und Gottes Absicht nicht ist. Das ist ganz wichtig, die Dinge beieinander zu verstehen. Und ich verstehe die Irritationen, die unter, das muss ich ja so sagen, in Gemeinden vorherrscht, nicht unter dem Volk, aber in den Spitzen. Ich sage mir das sehr klar. Manche warnen mich, sagen, du wirst nicht eingeladen. Nein, ich sag doch, wie es ist. Warum? Weil Unkenntnis da ist, aber man ist auch nicht bereit, Menschen einzuladen, die sagen, ich gehe in der Salbung. Ein Pastor sagte zu mir mal, ich kann auch über Prophetie lehren. Ja, soll ich. Jeder, der den Heiligen Geist hat und mit dem Wort Gottes vertraut ist, der kann über ein Wort reden, sprechen. Aber ich sage, wenn Reinhard Bonnke, leider Zeit noch, über Evangelisation lehrt, ist das was anderes, als wenn du darüber lehrst. Da hat er sich so angeguckt. Wir müssen die Salbungen verstehen. Es gibt individuelle Berufungen und Salbungen. Ein Evangelist, wie ist die Bibel evangelistisch? Ein Prophet, prophetisch. Ein Hirte, Hirtenbild. Versteht, was ich meine? Und dadurch schließt sich ein ganz anderer Raum durch das gegenseitige Miteinander. Und wir haben ein Riesenproblem, weil das Miteinander der Dienste nicht verknüpft ist. Und dann habe ich euch schon mal hingebracht, was ich hier gemeint habe mit dem Eintreffen und Nicht-Eintreffen. Jetzt will ich aber zurückgehen zu dem, was ich hier... Moment, ja, hier ist es. Darf ich mal kurz blättern? Epheser, ich komme noch so. Jetzt möchte ich einfach mal einen schnellen Wurf machen ins Alte Testament, 1. Samuel 17. Ihr wisst, den David und der Goliath. Wisst ihr, was der David sagte, als er den Goliath sah? Mein Gut, dass der Kerl so groß ist, da kann ich ihn nicht verfehlen. Warum war er so? Weil er seinen Gott kannte. Bei Prophet Daniel sagt, die ihren Gott kennen, fürchten sich nicht. Viele Christen fürchten sich in der Zeit, in der wir leben. Immer in der Bibel steht, die ihren Gott kennen, fürchten sich nicht. Ich werde morgen früh darüber predigen. Was hier wäre und was sind deine Riesen? Womit kämpfst du? Vor wem hast du Angst? Und wie entscheidend das ist, ich werfe das jetzt schon mal in den Raum, wie entscheidend das ist, wem du dein natürliches Ohr schenkst, in Lehre und Verkündigung und in allem, entscheidet darüber, wie dein geistliches Leben geht. Ob es vorwärts geht, ob es stagniert oder schlimmstenfalls, dass du vom Glauben abfällst. Ich werde auch mal früh drüber sprechen. Auf wen hörst du? Und jetzt kennen wir 1. Samuel 17. David soll zu seinen Brüdern, die in der Schlacht stehen, mit den Philistern und der Goliath da. So, und dann kommt er dahin und dann hört er, wie der da lästert. Und er sagt, David, ich kurz das gehe, komm gleich auf den eigentlichen Text, auf die eigentlichen Vers, den ich hervorheben möchte. Und dann sagt er, das kann doch nicht angehen. Nun müssen wir mal ran. Nun macht man fertig. Und ich sage, wuff und sause, ja, ihr wisst ja Bescheid. So, da sagt er, 1. Samuel 17, da sagt David, Vers 37, der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesen Philistern beschützen. Er sagt nicht, ich habe Erfahrung, ich kann und ich werde. Er sagt, Gott. Merkt ihr das? Viele sind unterwegs und sagen, ich hab's drauf. Ich habe ein Konzept für die Gemeindewachstum. Ich weiß, wie Evangelisation geht. Ich weiß, wie wir Erweckung auslösen in Schleswig-Holstein. Ich weiß, wie es geht. Hier in meiner Bibel steht was anderes. Er sagt, mein Gott weiß das mit zu machen. Ich habe Erfahrung in der Schlacht mit Löwen und Bären. Und du hast sie alle, aber nicht, weil ich hier die Muskeln habe oder eine gute Taktik, sondern weil Gott es getan hat und er an meiner Seite steht. Und dann heißt es, gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. So weit war Saul überhaupt schon, ja? Immerhin, da war er noch so weit. Übrigens, ich könnte jetzt auch dazu kommen, aber das würde den Rahmen heute noch sprengen. Da gehe ich gerne drauf ein. Samuel kam und das Volk der Israeliten sagte, wir wollen einen König. Alle um uns herum haben einen König. Ne? Und die sagten, wir wollen auch einen. Tja, sagt Gott. Samuel, dann sagt ihnen aber Bescheid, das wird nicht einfach werden. Der wird Frontdienste fordern, der wird Abgaben fordern. Also, ihr meint, das sei leicht, es wird schwer. Sagt denen, dass es nicht leicht wird mit dem König. Und dann sagen sie, wir wollen dennoch einen König. So viel zur Prophetie, wenn Gott mal rechtzeitig kommt und mir gesagt hätte, ich sollte und so, dann hätte ich nicht gemacht. Saul ist das beste Beispiel, aber ich komme nicht, ich schweife schon wieder ab. Ich wollte noch mit dem Saul. Und dann kommt Folgendes. Er, also Saul, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt, ich kann darin nicht gehen, sagt er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab. Was haben wir hier? Eine menschlich verständliche Zurüstung. Wir haben viele verständliche menschliche Zurüstungen der Theologie. Wenn wir dieses so machen, in einem theologischen Gerüst, dann haben wir Erweckung. Dann haben wir. Sie legen sich eine theologische Rüstung an und glauben, sie seien erfolgreich. Aber wenn man ganz ehrlich ist, und Rolf ist noch viel versierter als ich, dass er sagen kann, von dem, was da proklamiert wird, wir rüsten mal die Leute so aus, wir trainieren sie so, wir theologisieren sie so, dann haben wir, aber wir sehen das nicht. Ist doch keiner aufgefallen, oder? Wisst ihr, was hier das Wort sagt? Verständlicherweise sagt Saul, du nimmst das, was natürlich ist. Das klappt, bei dem, klappt normalerweise auch. Wenn der Philister nicht ist, klappt das. Dann können wir damit umgehen. Aber dann mache ich das auch. Wisst ihr, ein Problem ist schon mal, wenn man jemanden etwas überstülpen will, indem man sagt, mach du mal im Reiche Gottes das. Mach du mal jenes, tu hier mal jenes. Das ist brandgefährlich. Gott rüstet aus. Und als der David ein Geschirr ablegte, sag ich mal, da stand er wieder mit nichts vor Gott. Und manchmal ist es gut, auch sage ich einigen heute Morgen, manchmal ist es gut, an einem Nichts zu kommen. Du hast nichts mehr, was du Gott anbieten kannst und womit du deine Situation verändern kannst. Du bist blank. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind. Die sind herausgefordert. Und sie haben alles vermeintlich richtig gemacht, wie man es ihnen gesagt hat. Aber du stellst fest, es kommt kein Sieg. Es kommt keine Bewegung. Und du denkst, was habe ich nur mal wieder nicht richtig gemacht. Wisst ihr, dass Gott uns an Punkte führt, wo wir alles das, was wir glaubten zu haben, um siegreiche Christen zu sein, reicht nicht. Warum macht er das? Damit du den Fokus wieder auf ihn richtest und nicht auf deine Theologie, nicht deine Art von Glauben, nicht deine Werke, sondern einfach auf ihn. Ich werde gleich dafür beten und ich mache immer gerne einen Aufruf. Es ist kein Aufruf, Menschen gegenüber sich sichtbar zu machen, sondern Gott gegenüber. Ich glaube an einen Augenblick der Gegenwart des Heiligen Geistes, Versammlung. Ich glaube auch nicht an eine Konservenpredigt, die man an einem Tag zweimal das Gleiche reden kann. Ich glaube, dass Menschen unterschiedlich in Versammlungen sind und sie brauchen gerade das, was Gott weiß, dass es dran ist. Ich glaube, dass Gott willens ist, der du heute gekommen bist. Und ich spüre das im Geist. Hier sind Menschen, die sagen, ich brauche hier einen Zuspruch. Ich habe es nicht leicht. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich richtig machen soll. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es nicht tun soll. Ich habe eine andere Botschaft für dich. Nicht du bist herausgefordert zu tun, sondern Gott gibt dir die Kraft für das richtige Tun. Gott rüstet dich aus. Gott stärkt dich und richtet dich auf. Verzweifelt in der Familie. Die Schwester hier vorne. Ja. Und jetzt hat er alles abgelegt. Er ist blank. Da kann er nach Hause gehen, oder? Und jetzt kommt Gottes Reden. Weißt du, manchmal müssen wir uns frei machen von unseren Gedanken, von so mancher Theologie. Ich sage immer Vorstellungen gegenüber Gott, wie er denn zu tun habe, sind Blockaden. Wenn ich über Lazarus predige, der Lazarus-Effekt unser Glaube kennst du noch nicht mehr. Ja, da predige ich auch gerne drüber. Was hat Jesus gesagt? Komm raus? Nee. Sondern er hat gesagt, räum den Stein beiseite. Und dann hat er gesagt, komm raus. Und ist dir aufgefallen beim Lazarus? Der hat gar nichts dazu beigetragen, rauszukommen. Ja? Ist euch das schon aufgefallen? Der war tot. Der konnte nicht da sich bewegen. Der konnte nicht auf die Knie gehen. Der konnte nicht fasten. Ich will raus aus meiner Situation. Sondern Jesus sagt, räum den Stein beiseite. Ich glaube, was du verstehen musst heute Morgen, du musst manchen Stein oder einen Stein, der eine Blockade zwischen dir und Gott sein kann, beiseite räumen. Du musst dich mal fragen, ich glaube, dass der Heilige Geist das jetzt will, dich mal fragen in deinem Inneren und zeigen lassen von Gott, womit blockiere ich meine Beziehung im Sinne zu Gott, meine Sicht auf ihn, weil ich einen Stein vor mir habe, den ich mir einfach vorgestellt habe und ich sehe nicht ihn, der mir helfen kann, der rausholen kann, der befreien kann und der segnen kann. Und jetzt haben wir ihn, den David, vollkommen leer. Und was kommt jetzt? Absolute Stille und ein Kuschen. Nein, jetzt kommt Gott. Gott kommt hinein und redet zu ihm. Warum kommt manchmal Gott nicht so zum Reden, obwohl er reden will? Weil die Stille nicht eingekehrt ist in dem Herzen von Menschen. Ich sage immer, ich weiß um das Gebet, mir braucht keiner sagen, ich bin jetzt seit über 60 Jahren gläubig. Ich kenne alle Facetten der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung. Ich kenne sie alle. Ich kenne alle Versuche. Ich habe auf Kindesbeinen sprichwörtlich Stunden in der Gebetsstunde auf Knien verbracht. Mir braucht keiner was erzählen. Aber vieles von dem sehe ich heute nachdenklicher. Nicht, dass es falsch ist, Jesus betet auch. Und er fordert es auch zu beten. Ich weiß auch, dass ich Gebetserhörungen erlebt habe. Ich mache auch keine Biografie daraus. Manche sagten, wo gehst du mit deinem Lebenserfahrung nicht an die Öffentlichkeit? Ich sage, das ist eine individuelle Glaubenserfahrung, die Gott mir geschenkt hat. Die kann ich aber nicht als Zeugnis geben und andere sagen, ich fühle mich aber schlecht dem gegenüber. Es gibt leider Publikationen, es gibt Bewegungen, die legen Wert auf die Lebensbiografie. Na gut, kann man machen. Aber ich glaube an eine individuelle Glaubensbiografie. Ich sehe eine große Gefahr. Wenn du nämlich hörst, wie Gott mit dem anderen macht, tut und wie toll und so, da kannst du langsam in ein Gewissen hineinkommen und dich fragen, wo stimmt das zwischen mir und Gott nicht? Ein Riesenproblem. Deswegen sage ich nicht das und mache das nicht laut, was Gott mit mir gemacht hat. Aber ich weiß, ich bete und kann handeln. Und jetzt kommt er und ist nackt und frei. Manchmal musst du einfach aufhören, was zu tun. Weil andere sagen, tu das. Du hast keine Heilung. Das Thema schaffen wir heute wieder nicht. Ich habe eine klare Botschaft drüber. Du hast keine Heilung, weil du nicht getan hast. Es gibt einen in Schleswig-Holstein, da musst du so ein dickes Buch durcharbeiten, bevor er überhaupt ein Krankengebet macht. Ich bete mit allen. Ich frage auch nicht in der Bibel Sünde oder Vergangenheitsbewältigung oder Bitterkeit. Quatsch! Weil ich Gott erlebt habe. Wie theologisch gesehen alle Voraussetzungen erfüllt worden wären, um mich verloren gehen zu lassen. Alles. Von der Theologie her, wenn Gott gesagt hätte, da hätte jeder gesagt, oh, ist doch klar, guck dir mal an. Die Voraussetzung macht er mit, so hat er gelebt, ist doch kein Wunder, dass Gott sich zurückzieht. Aber Gott hat sich nicht zurückgezogen. Sondern Gott ist gekommen, in der dunkelsten Stunde meines Lebens. Ich konnte nicht beten. Ich war nicht getauft. Ich war nicht Mitglied einer Gemeinde. Ich habe nicht die Bibel gelesen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Natürlich lese ich jetzt die Bibel, ist klar, sonst könnte ich ja hier nicht lesen. Und ich habe bestenfalls mal ein Abendgebet gesprochen, das war alles. Und 3 Jahre meines Lebens habe ich nicht bibelgemäß gelebt. Ich wusste die Wahrheit, das war nicht Zweifel in mir aufgekommen. Es gab für mich nie die Zweifel, können in einer Religion auch ein Stück Wahrheit sein, oder zu Gott führen oder was anderes. Großer Quatsch. Nur in Jesus Christus hat sich Gott geoffenbart. Und nur durch Jesus Christus ist das Heil. Und durch nichts und niemand. Oder dieser Versuch zu argumentieren, vielleicht in alle Religionen doch irgendwie doch im Himmel, der ist zwar auf der Gottsuche, vielleicht, nein, nur durch Jesus Christus. Sündenvergebung, die Gewissheit im Himmel. Nur allein durch ihn und nicht durch irgendeine sonst wie geartete Religion oder Persönlichkeit, die die Religion anführt. Und Gott hätte allen Grund gehabt. Also mir braucht man so weit das nicht zu erzählen. Ich sehe viele Christen, die strampeln. Und immerhin wird ihnen gesagt, du bist in einer Situation, weil du noch nicht genug getan hast. Jesus tut alles. Wir sind niemals in der Lage. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt hineinstellen in diesen Raum. Einfach im Vertrauen auf Gott. Und wenn es nur einen gedient hat heute, hat es seinen Dienst getan. Markus 11 sagt, hab Glauben an Gott. Aber in der Urübersetzung kann ich auch lesen, hab Glauben von Gott. Und ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die nicht Glauben an Gott, die Glauben an Gott auch haben. Aber was du brauchst, ist Glaube von Gott. Glaube von Gott für das, was in der du steckst, dass er der Herr ist. Und jetzt komme ich auf diese Situation zurück, dass er sich um deinen Goliath kümmern wird. Und nicht du. Und jetzt redet Gott und sagt Folgendes. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche, in der Hand jeder seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. Stelle ich euch eine Frage, für die, die sich die beantwortet haben. Die kennen Sie ja schon, die Antwort. Ich frage euch, die ihr die Frage euch nicht gestellt habt. Warum nahm er 5 Kieselsteine? Wenn die Bibel konkret Zahlen benennt, dann hat das seinen Grund. Da waren, ich sag's mal so, ich nehme es mal an, ich sag mal, es waren 5 Millionen da. Vielleicht hättest du einfach mal so richtig so rein und noch eine Tüte und noch eine Tüte, um dann so ein Sperrfeuer zu schießen. Er nahm 5 Kieselsteine. Wer hat ihm das gesagt? Hat er sich das gedacht? 5-mal gebe ich mir die Chance. Wenn es bei 5-mal nicht gereicht hat, dann reichen mir auch die 5 Millionen nicht mehr. Warum nahm er 5? Das will ich dir sagen. Das war der Geist Gottes, der ihm sagte, nimm 5. Aber er brauchte nur ein. Manche Ausleger sagen, der Stein ist die Symbolik und die Schleuder und die Hand Gottes war es. Und zum Besten weiß, ich kann mitgehen und sagen, der war so zielsicher, weil Gott den Stein gesteuert hat. Und jetzt fragst du dich, warum die 5? Und jetzt komme ich auf die 5. Als ein Hinweis auf die neutestamentliche Gemeinde. Und in Epheser 4 heißt es, und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten und wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Er hat gemacht, ich habe mich mal mit einem Gläubigen, als ich hier so drüber sprach, kam anschließend ein gläubiger Rechtsanwalt zu mir und sagte, er ist Rechtsanwalt, er liest das als Jurist, die Epheser 4. Ich sage, wie bitte? Ja, sagte er, es ist ein vierfältiger Dienst. Weil Hirten und Lehrer ist ein, also juristisch gesehen. Ihr wisst doch auch, warum die 10 Gebote für alle so verständlich ausgefallen sind oder geworden sind. Weil kein Jurist mitgewirkt hat. Und jetzt sagt er, ich sage Gott, wir bleiben bei 5. Reinhold Lonska, ich denke Rolf auch, Reinhold Lonska, und ich habe alle meine Vorbilder bleiben bei 5, bleibe ich auch bei 5. Kenne mich dann dazu. So, jetzt haben wir 5. 5 ist die Hand Gottes. Wenn ein an deiner Hand ein Finger fehlt, ist die Hand funktionsfähig, aber nicht voll funktionsfähig. Und die Gemeinde Jesu weltweit hat sich durch Bedenkenträger der Theologie und der Unwissenheit und der fehlenden Salbung sich reduziert auf maximal 3 Dienste und wundert sich, warum der Feind nicht zurückgeschlagen wird. Ich weiß, dass er am Ende seine Zeit hat. Offenbarung kenne ich alles. Warum er nicht, trotz aller Anstrengungen, immer noch so reinhauen kann. Auch in der Gemeinde Jesus, will ich dir sagen. Weil man sich selber geschmälert hat. Man hat den fünffältigen Dienst nicht in der Vielfalt und der Lebendigkeit, wie Gott will, dass er leben soll. Wenn du deine Finger, deine Hand vollständig ist, du kannst die Hand ausstrecken, Gutes zu tun. Du kannst aber auch die Faust ballen und verschlagen. Und das ist eine Symbolik. Deswegen hat Gott gesagt, im Vorgriff auf Epheser 4, sage ich der Gemeinde Jesu, vernachlässigt nicht den fünffältigen Dienst. Wenn ihr das macht, bei allem, was ihr euch anstrengt, habt ihr keine Effektivität. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Rolf auch so eingangs erwähnt hat, zu Recht. Was sollten jetzt da die Ämter? Das will ich dir sagen. Vers 12. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Da steht nichts, vorhergesagt wird. Da aufgebaut wird. Und wisst ihr, was die Aufbauung bedeutet? Ich spreche jetzt zu dem prophetischen Aspekt. Durch das Wort der Prophetie kommt Auferbauung, Ermutigung, Tröstung und Stärkung. Deswegen heißt es, das ist deren Aufgabe. Bei den Propheten nicht zu sagen, ob Trump nochmal Präsident wird oder Joe Biden oder nicht, kannst du nicht mehr. Oder Harris. Ich habe damals, als die einen Schiedsrum ausgelöst, ich habe damals vor Greta gewarnt, prophetisch gewarnt, bekam böse Dinge zu hören. Eine Pastorenfrau schrieb mir, ob ich mir einbilde, der einzig wahre Prophet zu sein. Ich habe vor sie gewarnt, als sie aufkam. Ich sagte, sie ist nicht aus dem Reich des Glaubens. Ich war mir die spitze Formulierung, die wage ich jetzt, früher hätte ich das nicht so geschrieben. Sie ist eine Botschaft aus der Finsternis. Ich habe das gespürt im Geist und kriegte volle Breitseite. Als damals die prophetische Äußerung war, wegen Trump und so weiter. Er wird Präsident, obwohl es ja nicht. Einige Propheten sind zurückgerudert. Einer war ganz ehrlich und hat gesagt, und das ist die Gefahr. Vielleicht bin ich auch zu eigenständig. Ja? Für den Propheten, wenn ich so hineinschaue, Amos sagt zum Beispiel, ich gehöre keiner Prophetengemeinschaft an. Propheten müssen manchmal so wirken, als wenn sie, ich sag mal, aus dem Kollektiv fallen und vielleicht sogar nicht korrekturfähig bin. Das bin ich, Rolf weiß das. So, und jetzt habe ich damals geschrieben, Leute, Gott hat da nicht prophetisch geredet. Sie haben prophezeit, steht auch in der Bibel, steht in der Bibel. Sie prophezeien aus dem Herzen ihres Seins, aber Gott hat nie zu ihnen gesprochen. Da kriegte ich aber was zu hören. Das sind angesehene Persönlichkeiten und so kannst du das und die haben alles und die haben schon, wisst ihr, was die Gefahr ist? Und das mahne ich, hierbei ist mal die Gemeinde Jesu. Du kannst einen Sprecher oder Sprecherin eingeladen haben und du sagst, ich bin gesegnet worden. Und das nächste Mal, und vielleicht wirst du beim ersten Mal und hörst genau zu, prüfst das auch, wie das sein soll, bist sehr aufmerksam, wie gesprochen wird, der Inhalt der Worte etc. Und das nächste Mal sagst du, oh, war ja gut. Nein, ich sage Gemeinde Jesu, ihr müsst aufpassen. Das nächste Mal, wenn du die Person wieder vor dir stehen hast, von der du im Rückblick gesehen einen positiven, sag ich mal, Eindruck hattest, du musst ihn genauso prüfen wie beim ersten Mal. Denn wisst ihr, was eine Gefahr besteht? Das sagt die Bibel. Das Herz kann sich verändern. Die Person kann sich verändern. Und anfängt, das ist Tragödie, auch des Prophetischen, auch der Heilungsdienste, evangelistischen Dienste. Die Person kann schon lange sich von Gott entfernen, auch lehrmäßig entfernen. Aber die Berufung, die Salbung ist noch in einer Art und Weise aktiv. Die mindert sich dann nach und nach. Aber sie ist erstmal so da. Und dann sagt jeder, das kann doch nicht sein, der hat doch bis hier alles richtig gesagt, gemacht, getan. Und ich sage, Leute, ihr müsst aufpassen. Da haben Menschen einfach gesprochen, weil sie das gerne hätten politisch. Kann ich auch machen. Alle sollen sie wirklich nicht sagen. Ich meine das politisch. Aber nicht sagen, der Herr hat uns gesagt, da wird es werden. Und es ist Gott, ich sage es auch an dieser Stelle, ich bin mal gefragt worden in einem Chat-Treffen, wir machen demnächst mal über Heilung 1, am 4. Sonntagabende. Schwestern eingeladen durch eine externe Schwester, die hat das organisiert. Wir werden dann zugeschaltet, machen wir vier Abende über das Thema Heilung per Zoom. Und da sage ich Folgendes, da wurde ich auch gefragt mit Putin und war gerade der Ukraine-Krieg. Ich sage, Gott ist doch völlig schnurzegal, wer in der Regierung ist. Glaubst du denn, lässt sich von Anne Harris, Trump oder Putin oder Scholz beeinflussen? Er lässt ihn. Ja, die Bibel sagt das. Am Ende werden sie bekommen. Und nicht währenddessen. Politisch kann man über Dinge unterschiedlicher Auffassung Meinung sein. Aber die Bibel sagt mir, die Herrscher dieser Welt, gab es schon im Dritten Reich, diese Obrigkeit, Römer 13, seine Obrigkeit untertan, die Diskussion, soll man, darf man und so weiter. Überhaupt so ein Terrorregime wie das Nazi-Regime, darf man das überhaupt, den Führer liquidieren und so. Da gab es schon Diskussionen damals in der Zeit und später auch immer noch. Tyrannenmord nennt man das. Darf man das machen als Christ? Aber die Bibel sagt mir, es gibt Herrscher dieser Welt, die treiben ihr Unwesen. Und Gott sitzt doch nicht da oben und sagt, ich kann nichts machen. Und dann sage ich, ja, sollen wir beten? Ja, sage ich, ist gut, beten können wir für den Frieden, können wir beten. Politik ist mein Feld, ja. Namhafte Bundespolitiker haben zu ihm gesagt, sie wissen, ich habe mit Hans-Jochen Vogel im Zug gesprochen, Grünen-Politiker, alles durch die Bank, ich kann mit ihm reden. Die haben alle bescheinigt, sie wissen, wovon sie reden in der Politik. Ich kann das natürlich, wir beten, aber wisst ihr, wir müssen Folgendes unterscheiden. Gott, unsere Gebete, ich sage es ein bisschen so in den Raum gestellt, 50% unserer Gebete sind eigene Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, die wir dann in Worte formulieren, damit Gott sie tut. Und die Bibel sagt, wir haben die Gewissheit, dass Gott uns erhört, wenn es seinem Willen entspricht. Wir wissen nicht in Zeit und Stunde der Geschichte, die noch auf uns wartet, sage ich jetzt mal, wo da Gottes Akt drin ist. In der Form sagt er, ihr könnt beten, das ist gut. Aber ich habe beschlossen, ich entscheide. Es gibt manche Frustrationen unter Christen. Wir müssen unterscheiden, vielleicht sagt Gott auch, ich will das so, das ist meine Sichtweise. Ich muss die Dinge so entstehen lassen, damit am Ende das in der Offenbarung mit dem Antichristen, falschen Propheten und so weiter sich erfüllt. Dazu braucht es einen Vorlauf, dazu ein Entstehen und so weiter. Auch eine Erwartung der Menschen. Der Antichrist wird nicht erst eine Stimmung erzeugen, er wird die Stimmung der Menschen abnehmen und abfangen und hochziehen. So wird das laufen. So müssen wir Dinge also beieinander betrachten, versteht ihr? Da gibt es manchmal so, oder hast du ein Wort? Was macht Politiker? Sag ich, und was soll Gott denn machen? Soll er ihn schlagen mit Geschwüre oder Engel schicken, ihn zu töten? Oder was erwartest du? Und viele Christen kompensieren ihre persönlichen Ängste in Gebete. Ich verstehe das. Das darfst du auch. Ich wollte dir einfach mal so ein bisschen sagen aus meinem Herzen heraus, weil ich manchmal sehe, wie angestrengt alle Christen unterwegs sind. Oder einen großen Teil. Und dann irgendwie sich abrackern für nichts. Zeit und Stunde stehen in Gottes Hand. Von Jesus heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und die davor waren, die Generation, die haben gelitten, salopp gesagt, vor Golgatha. Und haben gebetet und gehofft, bis der Messias kam. Aber die haben auch gefleht, ja. Auch das Volk der Israeliten, das ist eine andere Predigt, die ich gerne halte mit Mose. Unter der Knechtschaft der Ägypter. Darf ich? Ja, ich möchte jetzt einfach mal, entschuldigt, dass ich das jetzt so mache. Ich werde jetzt einen Punkt herausgreifen und dann gehen wir in eine kurze Pause, und zwar einen Punkt. Moment, Geduld. Ihr merkt, ich sage ganz einfach, manche sagen, der hat kein Konzept, doch ich habe mein Konzept. Der Konzept des Himmels. Ich habe euch eine Sache mitzugeben. Warte mal, ich will mal kurz... Ob ich das hier drin habe, ist die Frage. Sonst mache ich das aus dem Kopf. Das geht vielleicht auch. Ich will euch das Folgendes sagen. Ich blätter noch mal. Vielleicht habe ich es hier drin. Ich habe nämlich zwei Mappen. Einmal ist die Mappe für eigentlich nur reine Predigtexte. Aber wo habe ich das? Ich glaube, ich komme da langsam hin. Soll ich hier weiterblätter? Ja, sonst mache ich es aus dem Kopf. Ich will es auch schon mal anfangen, um die Zeit nicht zu rauben. Und zwar geht es um Mose und das Volk der Israeliten. Nein, ich habe das in einer anderen Mappe. Ich sage es auf den Kopf. Mose ist in der Wüste und nach 40 Jahren kommt Gott in einen brennenden Busch. Ja, ich versuche das, ich bin in Bewegung. Der Geist bewegt sich, muss ich sagen. Ich folge immer nur dem Geist. Und dann ist er in der Wüste. Und sieht einen brennenden Dornbusch. In der Wüste einen brennenden Dornbusch zu sehen, war nichts Ungewöhnliches. Durch die Hitze kommt es zur Selbstentzündung, dass ein Dornbusch anfängt und geht in die Asche. Das ist also ein kurzer Moment. Und der Dornbusch hörte nicht auf zu brennen. Und das veranlasste Mose hinzugehen. Und wenn er hinkommt, spricht Gott zu ihm. Und dann sagt er so, du bist jetzt mein Mann und die Dinge. Ich guck's doch mal nach. Und dann sagt er, ich kann nicht, ich bin nicht geeignet und so weiter. Und dann sagt er, geh hin, ich will das Volk herausführen. Und jetzt geht es eigentlich nur um diesen Satz und den Punkt. Und dann kommen wir jetzt in die Pause. Und dann verbinde ich einen Aufruf, den du ihn ansprechen, wie du es empfinden willst. Handeln. Und dann sagt er zu Mose, ich habe den Schrei meines Volkes gehört. Und jetzt habe ich eine Botschaft für dich, der du heute gekommen bist. Und vielleicht mit den Gedanken in den Tag gehst und die Woche dessen, wo du sagst, da unter dem Druck, ich sage immer, was ist dein Ägypten und wer ist dein Pharao? Und du hast das Gefühl, Gott hat nicht gehört. Und er sagt zu Mose, ich habe das Schrei meines Volkes gehört. Und jetzt habe ich eine Botschaft für dich. Das Volk unter der Knechtschaft der Ägypter wusste nicht, dass am Ende Gott dem Mose zu ihm spricht und sagt, setz dich in Bewegung. Ich werde mein Volk rausführen. Sondern das Volk hatte was? Die Situation der Knechtschaft vor Augen. wusste aber nichts von Gottes Handeln. Und jetzt habe ich eine gute Botschaft für dich heute Morgen. Egal wie der Schrei deines Herzens ist und deines Seins und du das Gefühl hast, der Pharao und Ägypten obsiegen und du wirst aus der Situation nicht herauskommen, habe ich eine andere Botschaft heute Morgen für dich, weil es Gottes Botschaft ist. Während du noch da leidest unter dieser Plage, unter dieser Not, hat Gott die Antwort und die Befreiung schon auf den Weg gebracht. Ich habe eine gute Botschaft für dich heute Morgen. Was auch immer das ist, Gott hat die Befreiung auf den Weg gebracht. Und du siehst sie nicht, aber sie ist schon in Bewegung gesetzt. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, in der Freiheit deiner Persönlichkeit, wenn du sagst, ja, in den Worten, vielleicht auch in den vorhergesagten, kann ich mich ein Stück weit wiederfinden. Ich glaube an eine prophetische Verkündigung, ohne prophetisch direkt jemanden anzusprechen. Wir sagen, Leute, Nacht, Amandu, ich brauche dir kein persönliches Wort. Was du ausgeführt hast, hat schon prophetisch zu mir geredet. Das ist mir gegeben. Deswegen kann man nicht sagen, Rolf macht das nicht. Rolf hat ja Freiheit des Geistes verinnerlicht. Manche Pastoren fragen mich, worüber predigst du? Ich sage, weiß ich noch nicht. Jetzt wissen wir, dass ich an der Kanzel stehe. Das ist mir gegeben. Ich habe keine theologische Ausbildung, könnte ich auch nicht. Mir sagte mal ein Bruder vor 10 Jahren, Amandu, allein für Prophezeiungen lädt dich keiner ein, du musst auch predigen. Und dann habe ich gedacht, naja, wie machst du das? Habe ich mich zu Hause hingesetzt, weißes Blatt Papier, das kann ja schon irgendwie abschreckend sein. Bibelstelle aufgeschlagen, vielleicht war es auch die falsche Bibelstelle. Ich bin der Überzeugung, nicht jeder kann über jede Bibelstelle gesalbt predigen, das ist meine Meinung. Vielleicht habe ich auch nur die falschen Bibelstellen erwischt. Und gefühlte Stunden, war vielleicht keine Gefühl, ich hatte vielleicht keine Ausdauer, keine Geduld, habe mich nicht auf den Herrn vertraut oder was. Dann habe ich abgebrochen und habe gesagt, das wird nichts. Dann kommst du eben nicht dazu. Und jetzt komme ich wieder mit Gottes Humor. Ich muss wirklich mal die andere Mappe, ich merke schon, ich komme hier wieder. Weißt du, wenn wir, Mose wehrte sich auch gegen die Berufung. Ist auch schon aufgefallen? Viele haben ja Berufung. Ne? Oh. Da muss Jesus noch sagen, schade, dass du nicht zu meiner Jüngerschaft seiner Zeit gehörtest, dann hätte ich auch wenigstens was erreicht. Mose sagt, ich kann nicht reden. Ich bin nicht gut in der Sprache. Und dann frage ich dich, warum hat Gott ihn nicht geheilt? Ist doch naheliegend. Wir haben so Vorstellungen von Männern und Frauen Gottes, wie sie sein müssen. Und ein Handicap, sprachlich, wie auch immer. Und dann schickt er den Aaron und sagt, der ist unterwegs. Warum sagt Gott nicht gleich, setz dich hin, Mose, dein Bruder Aaron ist auch unterwegs und wenn ihr beide zusammen seid, sage ich euch, was ich vorhabe. Ich kann doch nicht andauernd mit dir reden. Und das. Was will uns das eigentlich sagen mit Mose und Aaron? Niemand hat alles alleine. Wir brauchen uns miteinander. Das ist leider Gottes in wenigen Köpfen, in wenigen Herzen, derer, die sagen, sie kennen das Wort, sie wissen, was Gott will, eingedrungen. Sie verhalten sich anders. Mose wurde nicht von Gott geheilt, der war so in der Sprache so anstrengend, das Volk wäre ja eingeschlafen, wenn nicht weggelaufen. Bis der das halt fertig getextet hätte, was Gott wollte, da wären die noch in der Gefangenschaft. Gott hat ihn nicht geheilt, weil er sagt, Mose, mit deiner Schwachheit weißt du dich um die Abhängigkeit von mir. Ich will dir Folgendes heute Morgen sagen. Vielleicht, und ich glaube, dass es hier ist, dass Menschen als von sich denken und sagen, oh, ich habe hier Mangel und Fehler und da kann ich ja nicht und ich bin nicht und so. Und du betest und Gott möge mir, ich sag mal, berührt ein Pfahl im Fleisch, ja, was auch immer das dann ist. Will mir das weg und er tut das nicht. Ne? Ja, ist blöd, ne? Wieder mal 5 Tage länger fasten. Wisst ihr, warum Gott das nicht tut? Wenn er dich so perfekt machen würde, wie du glaubst, dass du denn wirklich für Gott brauchbar bist, weil du denn die Perfektion erreicht hast, von der du meinst, die eine Voraussetzung sind, dann würdest du dich nur für Gott selbst halten und nicht mehr in der Abhängigkeit von Gottes. Deswegen begrüße deine Schwächen und deine Mängel, damit du weißt, ich bin auf seine Gnade angewiesen. Beständig und immer. Und jetzt sagt er, die Hilfe ist unterwegs. Ich habe den Aaron geschickt und er wird mit dir sein. Du wirst mein Mund sein und Aaron wird dein Mund sein. Und das Volk jammerte und klagte und sah nichts am Horizont. Und als Mose kam, musste er sich auch noch durchsetzen. Aber Gott sagt, ich habe das Schrei meines Volkes gehört. Und ich werde sie befreien aus der Knechtschaft der Ägypter. Und jetzt habe ich eine Botschaft für dich. Gott hat dich gehört. Und er wird dich rausnehmen aus deiner Knechtschaft, deiner Ägypter und deines Pharao. Die Hilfe, die du nötig hast, die du vielleicht auch durch ein prophetisches Wort heute erwartet hast als Orientierung, sie ist auf den Weg gebracht und wird dich rausholen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich auch bereits sagte, zu Markus 11. Viele sagen vielleicht, du musst mehr glauben, dann wirst du gesund. Das sind deine Kinder top. Alles großer Quatsch. Ich sehe nur belastete Menschen. Mir braucht keiner was erzählen. Ich besuche demnächst wieder eine krebskranke junge Frau. Ich habe am Krankenbetten gesessen. Mir braucht keiner was erzählen. Ich habe für sie gebetet. Manchmal hat Gott mir den Impuls gegeben, sie werden sterben. Aber ich habe es nicht gesagt. Später bin ich denn, dass ich mich anmaße, solche Dinge irgendjemand überzustülpen. Aber ich bete mit den Leuten. Ich sage nicht, kehre nochmal dein Innerstes nach außen. Ist da Unvergebenheit, Bitterkeit, Vorwürfe. Kannst du nicht segnen. Hast du was in deiner Gemeinde im Klinsch oder was? Großer, großer Quatsch. Sondern ich bete und vertraue auf Gott. Und jetzt kommt das, was du dich nach ausstrecken darfst heute Morgen. Wie viel Glauben brauchst du? Nicht Glauben an dir selber, sondern Glauben von Gott. Ich möchte dir Folgendes sagen. Gott hat die Absicht, heute dir mitzugeben. Wenn das alles das war, was du mitbekommst, hat es zumindest aus Gottes Sicht dich gelohnt. Du bekommst mit Glauben von Gott, den du brauchst, in deinem Sein der Herausforderung. Wenn du das möchtest, darfst du dich ausstrecken, darfst du aufstehen an deinem Platz und ich werde kurz beten und dann können wir eine 20-minütige Pause. Dann gibt es Mittagessen schon. Okay. Möchte jemand, dann werde ich jetzt beten. Vater, ich danke dir für diesen Vormittag. Ich danke für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich danke für dein Reden, Wirken und Vollenden. Ich danke, dass du der Gebende, der Wohltuende, der Handelnde bist. Ich danke für die wertvollen Menschen an diesem Vormittag, Herr, die in ihrer Lebens- und Glaubensbiografie sehr unterschiedlich sein können. Aber du bist derselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Und ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass jeder vielleicht möglicherweise voraussichtlich unterschiedlich wahrgenommen und aufgenommen hat, was ihm gerade ins Herz gefallen ist. Und ich bitte, dass das, was mit deinem Handeln verbunden wird, dass du hineinkommst, dass du freisetzt, dass du aus die Gefangenschaft führst, dass du Glauben schenkst, dass du Berührung schenkst, dass du es geben wirst, Herr, aus Gnade und Barmherzigkeit und aus deiner Liebe heraus, im Namen Jesus. Amen. Amen.